So schreibt er, was er, wie er das versteht, dass er Jesus erkennen möchte. Und er verbindet dieses Erkennen ganz klar mit der Kraft der Auferstehung und mit der Gemeinschaft mit seinen Leiden. Wir werden Ostern nicht los. Und deswegen habe ich gedacht, am Ende von der Predigt über Ostern, ich strecke es ein bisschen. Und wir machen nochmal eine Predigt, wo es darum geht, dass, wie wird Ostern in meinem Alltag vielleicht griffig? Ich möchte anfangen mit Paulus, mit einer kleinen Betrachtung über Paulus. Paulus, das ist nicht irgendjemand. Paulus, das ist der Lehrer der Gemeinde. Also es gibt viele Lehrer, die einfach uns die Lehre wieder weiter vermittelt haben in der Bibel. Aber Paulus, das ist der ganz besondere Mann, den Gott auf ganz besondere Art und Weise gewählt hat. Das ist der, der auf einmal eine zentrale Rolle hat, was die Lehre der Kirchen angeht. Wir würden vieles, was Jesus erzählt hat, was wir aus den Evangelien lesen, würden wir gar nicht verstehen, wenn wir Paulus nicht hätten. Wir würden vor allem das Kreuz nicht verstehen und die Geschehnisse von Golgatha nicht verstehen, wenn wir nur die Evangelien hätten. Wir würden uns freuen, dass Jesus auferstanden ist. Halleluja. Was es für dich und für mich im Einzel bedeutet, in deiner Persönlichkeit, das würden wir nicht verstehen. Und deswegen, Paulus ist zentral. Der wird gewählt von Gott direkt, unerwartet. Seine Berufung hat er sich nicht herausgesucht. Und während die Jünger, die jetzt nur noch 11 sind, versuchen Judas zu ersetzen, der hat Jesus verraten, aus Verzweiflung hat er sich umgebracht und jetzt sind sie nur noch zu 11. Und Petrus forciert das Ganze ein bisschen und sagt, wir müssen irgendeinen raussuchen, einer wählen. Und dann wird einer gewählt. Aber Gott hat seine Pläne. Also es ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass der 12., der da gerade fehlt, das ist der Paulus. Meine Überzeugung. Kann ich dir die Gedanken darüber machen. Spielt aber keine Rolle. Tatsache ist, dass der Lehrer, Paulus, der wird vom Verfolger zum Lehrer. Er wird gewählt, er hat eine Offenbarung von Gott. Er wird transformiert, verändert. Er lehrt die Gemeinde, schreibt Briefe, die bis heute für uns zentral sind, für die Verkündigung. Und dann landet er im Knast. Und dann, wenn er am Anfang, lesen wir in seine Briefe, am Anfang, wenn er die Hoffnung hat, dass er tatsächlich wieder frei wird, die spätere Briefe, die er schreibt, da merkt man ganz klar, er rechnet gar nicht mehr damit. Er rechnet nicht mehr damit, dass er frei wird. Er weiß, er wird sterben. Das ist bitter. Also, es ist schon bitter. Der verlässt, beschreibt er ein bisschen, was er alles verlassen hat. Er verlässt einfach eine super Karriere. Er verlässt einfach eine hoffnungsvolle Karriere im Judaismus. Also, das ist ein Schriftgelehrter, der kennt sich super aus, kennt die Tora super. Also, für ihn steht einfach ein goldener Weg gebahnt und dann bricht alles ab und dann legt er alles hin, nieder und wird Christ und verkündigt das Wort und landet im Knast. Das ist doch bitter. Enttäuschend. Interessanterweise im Philipperbrief, also zum Beispiel im Philipperbrief, weiß er schon genau, dass er schon sterben wird, dass er nicht lebend davon rauskommt und da ist nirgendwo von Bitterkeit die Rede. Nirgendwo von Enttäuschung, nirgendwo von Niederlage. Im Gegenteil, da ist die Rede davon von Freude. Freut euch allesamt, alle Zeit, mit mir, freut euch mit mir. Freude ist nicht das Jubeln und das Spaß haben. Also Freude ist einfach ein tiefes Gefühl, was er hat, was ihm Licht gibt in der Dunkelheit. Ein Gefühl, wo er genau weiß, das, was ich verlasse, das ist gar nicht, das ist Dreck, sagt er auch so. Was ich bekomme, das ist alles. Christus ist mein Leben, Sterben ein Gewinn. Für mich. Das sagt man nicht einfach so. Also das kann man nur sagen, wenn man einfach Jesus Christus kennengelernt hat und zwar auf eine Art und Weise, die ist unschlagbar. Der Mann ist reich beschenkt worden mit Erkenntnis über Jesus. Das steht außer Frage. So ein Satz sagt man nicht einfach so. Ich sterbe nicht mir ein Gewinn, weil ich Christus gewinne. Da muss ich erst mal wissen, wer Christus ist. Und zwar so tief, dass es mein Leben richtig in die Tiefe bis vor dem Tod mich ergreift. Und trotzdem kann Paulus sagen, Philipper 3, Vers 10, was ich gesagt habe vorher, ich möchte ihn erkennen. Paulus, du kennst ihn doch. Du kennst ihn doch. Wenn du ihn nicht kennen würdest, dann würdest du solche Sätze gar nicht schreiben können. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Der Vers wird uns begleiten heute Morgen. Und ich möchte zwei Teile betrachten. Das erste, im ersten werden wir uns tatsächlich mit den Gedanken befassen, was macht Ostern, was macht Golgatha für mich persönlich? Wie greift es in mein Leben ein? Dann schauen wir ein bisschen die Lehre von Paulus und dann wird es ein bisschen theoretisch, ein bisschen theologisch. Ich hoffe, du verkraftest das. Wir können nämlich nicht davon ausgehen, dass wir alle dasselbe wissen. Aber es gibt Sachen, die müssen wir wissen. Ohne bestimmtes Wissen über das, was uns Paulus vermitteln möchte, werden wir im Glauben gar nicht stehen können und erst recht nicht weiterkommen können. Also wir müssen ein paar Sachen wissen. Und das Zweite wird ein bisschen kürzer, es geht um Fragen. Also einmal wissen, was wissen wir, und einmal fragen. Wir müssen zuerst eines festhalten. Der Tod und die Auferstehung von Jesu ist keine persönliche Sache von ihm, sondern als das geschieht, als Gott seinen Sohn schickt in dieser Welt, dass er stirbt für ihn am Kreuz, als Jesus einfach stirbt und sagt, es ist vollbracht, hat er nicht sein eigenes Leben im Blick. Er hat dich und mich, er hat die ganze Menschheit im Blick. Das ist da wird er das für die ganze Welt machen. Das heißt, die Frage ist jetzt, und wenn Golgatha da damals vor 2000 Jahren passiert ist, wie kommt es heute bei mir dann an, wenn es für mich gedacht ist? Zentral für diesen Gedanken ist, damit die Realität von Ostern für mich auch Realität wird in meiner Existenz, lesen wir wieder Paulus in Römerbrief. Und da sagt er, wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Indem ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus, indem ich sein Kreuz schaue und ich sage, das hat er für mich getan, dann passiert eines. Du bist dann mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt. Das ist bei Gott eine Tatsache. Paulus sagt nicht den Römer, wisst ihr nicht, dass ihr noch sterben müsst? Ihr seid mit ihm gestorben. Mein Glaubensschritt im Glauben heißt, ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferweckt. Du kannst prüfen, dein Herz leckt noch. Das heißt, was ist damit gemeint? Du bist gestorben. Gemeint ist, dass du aus einem bestimmten Herrschaftsbereich herausgenommen wurdest. In deinem Leben, in deinem natürlichen Leben, in dem, wie du geboren bist, wie ich geboren bin, herrscht eine Macht, die mich von Gott trennt und trennen will. Die Rede davon ist die Sünde. Die Sünde, das ist nicht zu viel Schokolade. Die Sünde, das ist nicht Lügen. Die Sünde, das ist nicht Betrügen oder Stehlen. Die Sünde ist eine Macht, die sich dort breit machen kann, wo der Mensch nicht mit Gott lebt, wo der Mensch noch im natürlichen Zustand ist, sage ich mal, wo die Bibel spricht vom Fleisch. Der Mensch hat einen Defekt. Der ist anfällig für so eine Macht. Der ist anfällig für diese Rede Gottes, die wir am Anfang der Bibel haben, die sich gegen Gott auflehnt und die immer wieder bei dir hochkommen kann und die diese Macht immer wieder aufkommen lässt. Das ist die Frage, sollte Gott gesagt haben. Dieses Misstrauen Gott gegenüber. Dass Gott dich doch nicht liebt, dass du ihm nicht wichtig ist, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Das ist diese Zweifel, die in dir aufwächst und das findet einen Grund, einen Boden, einen Nährboden in deiner Natur. Der Mensch ist so geschaffen, dass er Gott, der ist so fehlerhaft, dass er Gott nicht folgen kann und nicht glauben kann. Der Tod Jesu am Kreuz bedeutet genau das, was Gott nicht gehorchen kann, stirbt am Kreuz. Und dadurch wird der Nährboden für die Macht der Sünde einfach weggenommen. Die Bibel spricht von Schulden und sagt, Wer gestorben ist, hat keine Schulden mehr. Die Schulden sind ausgetilgt, die gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Anspruch mehr. Und das ist das, was das Kreuz bedeutet. Wir können uns natürlich das Kreuz so vorstellen als einen Ort, wo ein Opfer gebracht wird, so sagt uns auch die Bibel, ein Opfer gebracht wird für meine Schuld. Und dann haben wir vielleicht die Idee oder die Vorstellung, Gott als zorniger Gott braucht irgendein Opfer. Ich finde, also lasse ich es mal stehen, aber es bringt schon Schwierigkeiten mit sich über das Gottesbild. Wir müssen eines verstehen, das, was Jesus am Kreuz macht, indem er stirbt, das Fleisch stirbt, ich sterbe mit ihm, das heißt, das, was die Sünde, wo die Sünde noch Macht hat in meinem Leben, stirbt mit. Das ist gemeint, deswegen brauchen wir das Kreuz. Da stirbt das, da wo die Sünde einfach sich breit machen kann, damit das Neue Platz haben kann, nämlich die Kraft der Auferstehung, damit sein Leben in mir Gestalt annehmen kann. Ostern, das ist nicht Wiederbelebung. Ostern ist Neuschöpfung. Ostern heißt nicht, da kommt das Alte und das ist mangelhaft, das wird wieder mit Kraft gefüllt und dann lebt es weiter. Sondern Ostern heißt, das Alte ist vergangen und es ist neu geworden, und zwar eine neue Schöpfung, von Gott aus eine neue Schöpfung. Jesus ist nicht Lazarus. Das heißt, so wie Jesus wieder da ist, das ist was ganz anderes. Das ist das, was von der neuen Welt kommt. Du bist mitgestorben und du bist mit auferweckt. Das ist eine geistliche Tatsache. Die erste Frage ist, wissen wir das? Die zweite Frage ist, spielt das für dich eine Rolle? Das ist dein Stand in Christus. Das ist das, was du im Glauben hast. Das ist das, was dir Gott gibt, damit du tatsächlich leben kannst, wie es ihm gefällt. Sein Tod ist mein Tod, sein Leben mein Leben. Und zwar heute schon. Paulus fragt, wisst ihr denn das nicht? Also folglich müssen wir schon erstmal das wissen. Wenn wir das nicht wissen, werden wir damit auch nicht leben können. Das wäre mein erster Punkt. Wir müssen das wissen. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Die Bibel nennt das Wiedergeboren sein aus Wasser und Geist. Aus Wasser, Bezug auf die Taufe, dass ich in der Taufe das bekenne, dass ich mit ihm gestorben bin. Und aus Geist, weil Gott in meinem Leben durch seinen Geist sein Leben verwirklichen möchte. Er möchte in mir Wohnung nehmen durch seinen Geist und mir diese Kraft geben, damit ich in Neuheit leben kann. Nun ist es aber so, dass wir anscheinend nichts davon merken. Also das Thema Auferstehung, wenn ich das mit Jesus vergleiche. Jesus erscheint seine Jünger und tritt dadurch durch die Wand. Das kann ich nicht, also ich habe es nicht probiert. Könnte schmerzhaft werden. Das ist natürlich erst das, was uns noch zuteil wird. Das ist Zukunft. Das ist Zukunft. Wir hätten gern ein bisschen mehr von dieser Kraft. Wir hätten gern mehr von dem, was Gott uns versprochen hat. Die Tatsache ist, dass das alles, was wir hier leben, passiert alles in irdene Gefäße. So sagt die Bibel, so sagt Paulus. Ist das alles mit der Erde verbunden? Das hat nicht die Natur Gottes. Aber es gibt eine Sprache, es gibt ein Mittel, die Gott uns gibt, damit wir mit ihm in Kontakt treten können. Ein Mittel, die er in uns gibt, damit wir genau solchen Sachen uns aneignen können. Das ist der Glaube. Glaube ist kein Werk von dir. Glaube wird von Gott in dir gestiftet. Er schenkt es dir. Er schenkt dir Glaube, damit du genau diese Sachen annehmen kannst. Das ist die Art, wie Gott mit uns redet, durch den Glauben. Das ist die Art, wie Gott uns was gibt, durch den Glauben. Manchmal bricht er diese Grenze durch, zwischen seine Welt und unsere Welt. Und dann wird seine Macht tatsächlich offenbar. Und dann geschieht ein Wunder, so nennen wir das. Das ist eine fantastische Offenbarung Gottes. Aber das meiste, was wir haben, haben wir nur durch den Glauben. Also nur in Anführungsstrichen. Wir haben durch den Glauben. Deswegen heißt es immer Christ sein, glauben. Und da nicht sehen. Und ich stelle die Frage nochmal, wie wirkt sich das dann in meinem Alltag aus? Also wenn ich noch nicht verwandelt bin, wenn mein Leib immer noch so aus Fleisch und Blut besteht, wenn ich nicht durch die Wand durchkommen kann, wenn das, was hier mit Jesus passiert ist, bei mir noch nicht eingetreten ist. Ich darf erstmal wissen, das wird eintreten. Das darf ich erstmal wissen. Der große Tag, wo wir tatsächlich verwandelt werden, das wird passieren. Das wird geschehen. Auf diesen Tag kann ich mich freuen. Also ich denke mir, wenn ich das Publikum angucke, ich denke mir, die Leute, die ihr bestimmt Alter erreicht haben, werden sich eher freuen als die Leute, die noch jünger sind, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Das verstehe ich ja auch. Ja? Das ist klar. Das gehört natürlich ein Ding, der Lauf der Sache. Und trotzdem dürfen wir das wissen. Ostern, ich nenne das die große Schein von Ostern, die Verwandlung, das, was in der Bibel heißt, wir werden ihn sehen, wie er ist, weil wir werden ihn gleich werden. Das wird passieren. Das wird passieren. Wir werden verwandelt. Paulus spricht im Korintherbrief darüber, spricht unzählig mal darüber. Darauf dürfen wir uns freuen. Aber das sind die großen Scheine. Das sind die großen, ich sage mal so 100-Euro-Scheine, die eingelöst werden an dem Tag, wenn es soweit kommt. Was passiert im Alltag? Ich kann im Alltag diese großen Scheine nicht verwenden. Die sind für mich zu groß. Das ist wie beim Bäcker. Ich kann mit 100-Euro-Schein beim Bäcker kein Brötchen kaufen. Das geht nicht, da kriegst du Ärger. Vor allem, wenn du um 7 Uhr morgens kommst, du bist der erste Kunde und du räumst schon mal das ganze Wechselgeld, da gibt es richtig Ärger. Wir brauchen kleine Münzen. Wir brauchen diese kleine Münze für den Alltag. Die Münzen, die uns erlauben, im Alltag tatsächlich Ostern zu erleben. Und das Prinzip ist der Verwandlung. Also mit den großen Scheinen werden wir verwandelt. Unser Leib wird verwandelt. Wir werden ihm gleich werden. Und mit den kleinen Münzen werden wir auch verwandelt. Das ist eine andere Verwandlung. Es ist eine Verwandlung, die in unserem Alltag stattfindet. Das Prinzip des Christentums, das Prinzip der Menschen, die Christ sind, ist, werde, was du bist. Das heißt, wenn du schon jetzt gestorben bist, also deine alte Natur, das, was eigentlich Gott nicht gefällt. Und wenn du jetzt schon auferstanden bist, du bist mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Das heißt, du lebst schon im neuen Leben. Du bist schon eigentlich, Paulus kann an bestimmter Stelle sagen, wir sind schon ins Himmlische hineinversetzt. Wenn es schon so ist, dann benimm dich auch so. Dann sollst du auch so leben. Dann soll dein Alltag auch das entsprechen, was die neue Welt entspricht. Die Aufforderung von Paulus können wir nur so, vom Evangelium aus her, können wir nur so verstehen, dass er sagt, du sollst das so machen, du sollst das so machen, du sollst das nicht machen. Alles, wo es mit Befehl und mit Aufforderung verbunden ist, können wir nur im Licht des Evangeliums nur so verstehen, dass wir sagen, weil wir eigentlich schon im Himmel sind. Wenn du im Himmel bist, dann benimm dich auch bitte schon so. Es geht nicht darum, Paulus sagt nicht, du solltest im Himmel sein und deswegen wäre gut, du würdest dich so nehmen, damit du überhaupt reinkommst. Sondern er sagt, weil du das schon bekommen hast, weil du die neue Natur in Gott schon bekommen hast, weil die Kraft der Auferstehung schon in dir wirksam ist, dann sollst du dich auch so benehmen. Dann sollst du auch so leben. Dann gehört einfach in deinem Leben eine Verwandlung. Eine kleine Verwandlung, die sich tagtäglich auswirkt. Zentral dafür ist Römer 12. Da heißt es auch von Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, Ostern, sein Tod, seine Auferstehung, hat eine Auswirkung auf mein Denken. Hast du das gewusst? Ich darf anders denken. Ich darf anders denken, weil ich einfach eine andere Welt gehöre. Ich darf anders denken, weil ich anders geworden bin. Und das nehme ich im Glauben an. Ein Kennzeichen der jetzigen Welt, wenn man ein bisschen konkreter werden will, ein Kennzeichen der jetzigen Welt, ich gebe dir keine vollständige Liste, ist Egoismus, Selbstsucht, Misstrauen gegen Gott, Lieblosigkeit, du kannst die verlängern, du kennst dich ja. Ein Kennzeichen der neuen Welt richtet sich nach Jesus und nach seinem Wesen. Und da heißt es, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Demut, Treue, auch das kannst du verlängern. Diese Eigenschaft kennen wir. Diese Eigenschaft kennen wir aus dem, was Paulus beschreibt als Frucht des Geistes. Das heißt, in meinem Leben, das Leben mit Jesus, die Tatsache, dass die Wahrnehmung, dass er aus mir was Neues gemacht hat, bringt Frucht in meinem Leben. Das ist die Verwandlung. Das sind die kleinen Münzen, die wir mit einlösen dürfen für unseren Alltag. Und das ist ein Zeichen von Ostern. Das ist ein Zeichen von seinem Tod und von seiner Auferstehung am Kreuz. Tod am Kreuz und Auferstehung. Das ist die Tatsache, dass er in deinem Leben was Neues sehen will und dass er in deinem Leben das auch bewirkt. Dass er das bewirkt. Mein Ziel heute Morgen ist nicht aufzulisten, was in deinem Leben stimmt oder nicht stimmt. Das mache ich nicht. Das macht der Heilige Geist. Das ist seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, dich von der Sünde zu überführen. Das klingt dramatisch, hat meistens nur damit zu tun, dass du in deinem Gewissen bestimmte Sachen erkennst oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nur, dir zu sagen heute Morgen, dass du diese Wahrheit, dass du schon mitgestorben bist, mit auferweckt, dass dir was Neues geschenkt wurde, dass dir ein neues Wesen, eine neue Schöpfung geschenkt wurde, das ist die Grundlage, damit dein Leben einen Glanz hat in der Ewigkeit. Das ist die Grundlage, damit dein Leben Gott gefällt. Dieses Wissen und diese Wahrnehmung. Es geht nicht darum, sich zu bemühen, anständig zu leben. Das ist nicht schlecht. Also ich finde es gut, wenn Leute sich bemühen, einfach anständig zu leben. Aber das machen die Religionen, das machen alle Religionen. Sich zu bemühen, damit man irgendwie vor Gott bestehen kann. Am Ende machen wir das auch. Am Ende versuchen wir so zu leben, wie es Gott gefällt, aber mit einer ganz anderen Grundlage. Mit der Grundlage, dass wir sagen, Gott bewirkt das in uns. Und das geht erstmal durch den Glauben. Das geht einmal durch das Wissen, durch den Glauben. Das Evangelium ruht auf eine neue Schöpfung, eine Neugeburt. Erst dann können wir vor Gott so leben, dass Gott sagt, du gefällst mir. Und auch da können wir eine ganze Art von Predigt, eine ganze Liste in der Predigt aufzählen, wie Gott das in deinem Leben tatsächlich tut, dass er sagt, okay, in deinem Leben ist das nicht richtig oder das nicht richtig. Also er arbeitet in deinem Leben. Das darfst du auch wissen, er arbeitet in deinem Leben. Wir können sagen, also dein Umgang mit Geld ist da nicht richtig oder dein Umgang mit deinem Nachbar ist nicht richtig oder das ist gut oder das sollst du machen. Es gibt viele Hinweise im Alltag. Ich habe nur eines gedacht, weil es wahrscheinlich die meisten von uns betrifft und weil es einfach ein zentrales Problem für die Menschen. Das Thema Egoismus. Also Egoismus ist was, du bist nicht betroffen, aber ich bin schon betroffen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind alle irgendwie vom Egoismus betroffen. Ich denke, das ist was latent in uns. Es ist keine Anklage. Bitte, es ist keine Anklage, es ist nur eine Feststellung. Ich fand, als die Ukraine-Krieg angefangen hat, fand ich schon sehr berührend und ich war auch selber betroffen, dass wie viele Leute sich einfach engagiert haben, um die Leute zu empfangen. Ich fand, das ist genial, das ist gut. Das ist gut, das ist tatsächlich gut. Ich muss nur sagen, in Somalien tobt einfach der Krieg seit Jahren. Ich kann auf die Idee kommen, die Leute da zu empfangen. Wenn es direkt vor deiner Tür steht, dann bist du betroffen. Verstehst du? Du achtest auf dein Leben. Es ist keine Anklage, es ist einfach eine Feststellung, eine Tatsache. Weil wir einfach auf uns schauen. Es liegt im Menschen drin. Also ich finde es gut, dass allen geholfen wird, also nicht falsch verstehen. Aber man kann sehen, dass der Mensch einfach, ist schon klar, wenn ich bin mir selber mein Nächster. Das heißt, ich hab, wenn ich auf einmal Angst um mich habe, dann werde ich auch aktiv. Und das Thema der Egoismus kann natürlich auf die Spitze getrieben werden, indem ich nur noch an mich denke. Auf einmal muss ich die Mitte von allem sein. Also, dich betrifft nicht, mich betrifft es schon, wie gesagt. Das heißt, wir sind auf einmal, ist es wichtig, ist nur das, was mich betrifft. Und dann gibt es Situationen, wo auf einmal du merkst, genau, du wirst, es dreht dich nicht um dich und dann bist du beleidigt, bist gekränkt. Du merkst genau, irgendwie in dir passiert was, du wirst gekränkt. Du denkst, ja, und dann kannst du die Frage stellen, was passiert, was ist los mit denen? Und du kannst dir die Frage stellen, was passiert mit mir? Warum bin ich so gekränkt? Und du merkst genau, das kriegst du nicht selber hin. Du kannst dieses Egoismus nicht selber bekämpfen. Das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Du bist dir selber immer in der Mitte. Da muss einer von außen das bekämpfen. Das macht Jesus am Kreuz. Das ist nur ein Beispiel. Das macht Jesus am Kreuz. Und diese Kränkung, die du hast, weil du auf einmal merkst, ich bin da nicht in der Mitte und ich merke, dass das kränkt mich, das ist gut, wenn du das merkst. Dass du merkst, dass der Gott an dich arbeitet, sagt, das muss einfach, dein Wesen muss sich verändern. Wir denken immer, Gott gönnt uns bestimmte Sachen nicht, dabei Gott will dich heilen. Er will deine Persönlichkeit heilen. Er will dich frei machen von Motiven, die für dich nicht gut sind. Er will dich heilen von Motiven, die zerstörerisch sind, die für andere zerstörerisch sind, aber auch für dich. Er will einfach, dass du in deinem Herzen ganz andere Gefühle und ganz andere Haltung hast. Du darfst dein Denken von Gott aus ändern lassen. Das Problem von Heilung, also Heilung klingt ganz toll, das ist schön. Im Blick auf Ostern klingt erstmal etwas ein bisschen schmerzhaft, weil nämlich es schon vom Tod die Rede ist. Es geht schon darum, dass irgendwas sterben muss. Das heißt, es geht darum, dass ich in meinem Leben merke, oh, da stimmt erstmal was nicht. Das ist nicht angenehm. Es muss nicht dramatisch sein, aber es ist schon nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, wenn ich auf einmal feststelle, boah, ich bin doch nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Das ist nicht angenehm. Ist aber notwendig. Also nicht jede Medizin schmeckt gut. Am Kreuz. Das Wichtigste am Kreuz ist, dass ich erfahre, dass Gott mit mir barmherzig ist. Dass das, was in meinem Leben nicht stimmt, dass er das am Kreuz mitgenommen hat, das ist da schon gestorben, das hängt schon am Kreuz. Und ich erfahre Barmherzigkeit auch für andere. Mein Herz wird da auch weich und verändert und ich erfahre Barmherzigkeit für die anderen. Und ich habe Verständnis für die anderen. Das Kreuz ist zentral für uns Christen. Ich kann in meinem Leben und ich darf in meinem Leben nicht alles schlecht machen. Auch das dürfen wir nicht. Selbstwert, gesunder Selbstwert ist lebensnotwendig. Es ist lebensnotwendig, damit ich ein gesundes Wachstum habe in meiner Persönlichkeit. Und Demut gehört dazu. Demut war für die Christen immer angebracht. Und dann gibt es Sachen in meinem Alltag, die plagen mich. Also vielleicht bei jungen Leuten weniger, hoffe ich. Aber wenn man älter ist und man blickt zurück auf sein Leben und man blickt und sieht, boah, da ist einiges falsch gelaufen oder es sind Sachen, die hätten anders laufen können und die hätten anders laufen sollen. Und ich habe mich da schuldig gemacht. Und klar, ich nehme die Vergebung von Jesu, die habe ich ja, aber trotzdem plagen mich diese Schuldgefühle. Es bleiben immer wieder Verletzungen an meinem Leben, von dem ich denke, wenn ich drüber nachdenke, das ist nicht angenehm. Die Vorstellung, ich hätte aus meinem Leben was anderes machen können. Die Vorstellung, ich hätte mit dem und mit dem anders handeln können und ich kann das jetzt nicht mehr. Das sind Sachen, die uns plagen können. Ich glaube, mit den körperlichen Schmerzen kommen wir meistens irgendwie schon zurecht. Aber das, was in der Seele sich hineingenistet hat, das, da wo man immer wieder Zweifel hat an sich selbst und an sein Handeln, das kann einem schon richtig, richtig durchbohren. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Von Jesus ist im Grab gar nichts mehr. Es gibt keine Blutspuren von ihm mehr. Es gibt keine gebrochenen Knochen. Es ist alles verwandelt worden. Das heißt, alles, was mich heute plagt, was mich unter Umständen noch bis zu meinem Tod plagen wird, innerlich, das ist dann weg. Das ist weg. Ich darf damit rechnen, dass von mir, vom Alten, von dem, was mich heute plagt, nichts mehr übrig ist in der Verwandlung. Diese Gedanken, wenn ich zurückgeblickt habe auf mein Leben, das hat mich schon sehr stark getröstet. Wir sind mitgekreuzigt und wir sind mitauferweckt. Das ist ein Grund zur Freude. Auch wenn es richtig dramatisch klingt. Gell? Also das ist die Grundlage von unserem christlichen Leben. Wir sind eine neue Schöpfung und werden aufgefordert, dementsprechend zu leben. Und diese Verwandlung, die bewirkt Gott durch die Kraft seiner Auferstehung. Und Paulus sagt, indem ich das erlebe, indem ich das mache, kann ich Gott erkennen. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Das und ist eigentlich gemeint in dem. Das heißt, durch Ostern erkenne ich Jesus. Mit dem Wort erkennen, wir haben es von Simon vorher gehört, mit dem Wort erkennen ist keine Kopfsache gemeint. Das ist was Griechisches. Ich mache mir über irgendetwas Gedanken. Und dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben. Das ist nicht gemeint. Im jüdischen Denken ist Erkennen ein Beziehungsbegriff. Das haben wir vorher gehört. Und das hat damit zu tun, dass zwei Personen aufeinander Einfluss haben. Also wenn ich was weiß, habe ich noch lange nicht erkannt. Im biblischen Sinn. Die Frage, ob ich Jesus kenne, ist nicht damit beantwortet, mit dem Satz, ja klar, das ist der Sohn Gottes, sondern die wird erst beantwortet von mir, wenn ich sagen kann, ja, er beeinflusst meinen Alltag, ich lebe so, weil ich Jesus kenne. Er hat so einen Einfluss auf mein Leben, das ist Erkennen. Ist er noch da, der Timon? Ja, der ist noch da. Ich brauche ein Beispiel. Wenn ich dich frage, ob du Timon kennst, dann wirst du sagen, ja, ja klar, da sehe ich am Freitag oder ich kenne ihn ein bisschen besser sogar. Wenn ich den Josi frage, ob er den Timon kennt, dann wird er sagen, ja, seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren sind wir Geschwister, seit 20 Jahren leben wir miteinander. Wir teilen eine Familie, wir teilen einfach, das heißt, wir haben Einfluss aufeinander. Das ist für Roman und Valerino das Gleiche. Das heißt, die Art und Weise, wie der eine ist, hat damit zu tun, dass er mit dem anderen lebt, und zwar seit 20 Jahren. Das ist bei verheirateten Leuten genau das Gleiche. Auf einmal verändert man sich und dann hat man Einfluss aufeinander. Das ist Erkennen. Das ist Erkennen. Und das ist bei Jesus nicht anders. Jesus beeinflusst mein Leben, weil ich mit ihm lebe. Jesus beeinflusst mein Leben, weil er tagtäglich da ist und weil ich ihn auch wahrnehme. Wie gesagt, die Art und Weise, wie Jesus mit dir Kontakt hat, das ist Glaube. Glaube. Das hat er uns geschenkt. Ich stelle dir nicht die Frage, wie du von Jesus beeinflusst wirst. Die Frage stelle ich nicht. Indem ich das sage, habe ich natürlich die Frage gestellt. Aber die ist für mich nicht zentral. Die darfst du beantworten. Die ist für mich nicht zentral, weil jeder hat eine andere Antwort. Also, wenn du mehr emotional bist, dann wirst du von Musik und von Liedern einfach berührt werden und du merkst genau, wie Gott an dich arbeitet. Aber vielleicht bist du der total intellektuelle Typ und du kannst 3 Stunden in ein Buch über christliche Dogmatik dich vertiefen und du wirst total ergriffen. Der eine kann sich das andere gar nicht vorstellen, ist aber so. Deswegen sind wir so unterschiedliche Christen, deswegen sind wir alle anders. Für die meisten von uns ist das eine Mischung aus allem. Wir werden von Musik ergriffen, emotional, wir werden körperlich berührt, wir werden einfach durch die Lehre und durch die Bibel einfach von Gott hingezogen und beeinflusst. Die Gemeinschaft spielt eine Rolle, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Der Mensch ist ganzheitlich und wird von Gott auch ganzheitlich berührt und ganzheitlich bewegt. Und genau die Frage, wie Gott dich bewegt, das musst du, das darfst du einfach allein beantworten. Das machst du mit deinem Gott aus. Die Frage, die mich interessiert heute Morgen, ist, ob du das merkst, dass Gott an dich arbeitet. Ob du das merkst, dass Gott tatsächlich in dir sein Werk hat. Ob du das merkst, dass Gott einfach dich beeinflusst in deinem Denken, in deinem Leben, deinem Alltag. Die Frage wird der eine oder der andere natürlich mit Ja beantworten. Er sagt, ja, was denkst du? Ich bin 3 Tage in der Woche in der Gemeinde. Ich bin am Freitag da. Ich bin am Dienstag in der Kleingruppe. Ich bin am Sonntag hier, erst im zweiten Gottesdienst. Ich habe meine Dienste hier. Ich kann dir auch meine Spendebescheinigung zeigen. Natürlich hat Jesus Einfluss in meinem Leben. Ja, genau. Das gehört dazu. Das ist natürlich so, dass wenn Jesus einen Einfluss in deinem Leben hat, dann ist Teilnahme an der Kirche einfach ganz normal. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Es gibt aber den zweiten Aspekt, der mich bewegt hat. Und zwar, ich habe eines festgestellt, wenn man länger unterwegs ist mit Jesus, dann ist es so, dass man den Eindruck hat, alles klar, alles klar. Das läuft so, man weiß, man ist eigentlich über alles geklärt, man hat die Welt erklärt, auch die christliche Welt, man weiß, wie was läuft und man hat keine Frage mehr. Als ob Jesus dich und mich ins Rennen geschickt hätte und sagt, jetzt bei mir ist alles klar, jetzt mach dein Ding. Wir sind mit seiner Sache beschäftigt, aber nicht mehr mit ihm. Mich interessiert, oder ich laufe Gefahr, dass seine Sache mich mehr interessiert als er selbst, als Jesus selbst. Die ersten Christen haben Jesus Löcher in den Bauch gebohrt. Die haben ihn gefragt, die wollten was wissen. Die erste Gemeinde haben beim Paulus geschrieben und gefragt. Viele Briefe von Paulus sind eigentlich Antworten auf Schreiben von der Gemeinde. Und wir haben, so wie Paulus geantwortet hat, können wir uns vorstellen, was die gefragt haben. Aber ich habe in der Vorbereitung habe ich gedacht, das wäre schon für mich wahnsinnig interessant gewesen, wenn wir die Frage der Gemeinde gehabt hätten. Also also historisch wäre es super interessant gewesen. Wie haben Sie gelebt? Anhand der Frage hättest du natürlich rausfiltrieren können. Aber auch, was wollten Sie wissen? Was war für Sie wichtig? Was wollten Sie unbedingt wissen? Die Frage, was wollen wir wissen? Haben wir Frage an Jesus? Oder ist alles klar? Haben wir Frage an Jesus oder sind wir so abgeklärt? Haben wir Frage an das, was ich gesagt habe und predigt? Sachen, die nicht klar sind und wir nehmen es einfach hin und wir fragen nicht weiter? Also nicht bei mir oder ich weiß nicht, bei anderen? Oder im Alltag, dass in deinem Leben Sachen geschehen, die machen dir schon Probleme, aber du fragst nicht nach. Du fragst bei Gott nicht nach. Es gibt bei uns im Büro, und bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, wenn du in der Arbeitswelt unterwegs bist, es gibt Schulungen. Es gibt Schulungen über Situationen, die neu sind, worauf du vorbereitet wirst, oder Programm, EDV-Programm meistens, wird jetzt alles digital, ja. Und das sind Sachen, du musst darauf vorbereitet werden. Also das ist, du musst den Umgang damit lernen und so weiter. Blöd ist, wenn du geschult wirst auf irgendetwas, womit du noch überhaupt nicht konfrontiert wurdest. Neue EDV-Programm, das ist der Klassiker. Manche Kollegen haben das, wir sind aber viele und du hast aber nicht verwenden können oder angewandt oder du hast nicht die Gelegenheit gehabt. Das heißt, du wirst auf ein Programm geschult, auf irgendein System und eigentlich weißt du nicht, um was es geht. Und du hast auch keine Erfahrung damit. Aber ich mache es mit, verpflichtend. Ich lasse das über mich ergehen. Da kommen Begriffe, die ich nicht kenne. Da kommen Situationen beschrieben, die ich nicht kenne. Und dann, okay, das rieselt auf mich wie ein Wasserfall und irgendwann trocknet es wieder ab. Am Ende der Schulung fragt der Schulungsleiter, hat jemand eine Frage? Und ich sage, ja, selbstverständlich habe ich keine Frage. Was soll ich fragen? Ich habe mich damit noch nie befasst. Ich habe keine Erfahrung damit und manchmal weiß ich gar nicht, was er meint. Und bei anderen Kollegen ist es so, dass sie tausende Fragen haben. Weil du merkst genau, die haben sich damit befasst. Die sind mit der Problematik konfrontiert worden. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Die haben gute und schlechte Erfahrungen. Und dann fragen sie. Kann das sein? Nur ein hypothetische Frage und auch keine Anklage, bitte, das betrifft mich genauso. Kann das sein, dass ich keine Frage an Jesus habe, weil ich mich doch nicht so tief mit ihm auseinandergesetzt habe? Das ist einfach, er ist gekommen in meinem Leben, hat mein Leben geschmückt, das war auch schon angenehm. Aber eigentlich brauche ich ihn nicht wirklich. Eigentlich ist er nicht so wesentlich in meinem Leben geworden, dass ich sage, das verändert komplett mein Betriebssystem. Ich habe zu diesem Betriebssystem überhaupt keine Frage. Ich habe mein altes Betriebssystem. Das heißt, du verstehst, was ich meine. Ich habe vielleicht ein neues Desktop-Bild und das kann ich wechseln. Aber das Betriebssystem hat sich nicht geändert. Ich bin noch im Alten und nicht im Neuen. Im Neuen bin ich mir sicher, wenn du im Neuen ankommst, da gibt es Fragen. Das glaube ich schon. Vielleicht frage ich aber nicht, weil ich zwar Ostern feiere, aber eigentlich nehme ich das nicht so richtig wahr, dass Gott tatsächlich lebt und tatsächlich hier gegenwärtig ist. Er ist nicht nur hier gegenwärtig. Er hat gesagt, er hat in dir Wohnung genommen durch seinen Geist. Das heißt, er wohnt in dir, der ist dauernd bei dir. Du kannst ihn dauernd ansprechen. Du kannst dauernd mit seiner Gegenwart rechnen. Vielleicht nehme ich das nicht wahr. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich keine Fragen habe, weil ich genau weiß oder mein zu wissen, dass es für diese Frage keine Antwort gibt. Es kann sein, das weiß ich nicht. Und ich sage dir, solange du nicht gefragt hast, weißt du es auch nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, es sind Situationen, die schwierig sind oder nicht Entscheidungen, was weiß ich, ich kann mir viel Situationen vorstellen und ich frage nicht, weil es eh nichts bringt. Merkst du, das klingt nach Frustration. Da muss ich nicht bleiben. Ich darf eines wissen, ob es eine Antwort an meine Frage gibt, das weiß ich nicht. Das weiß ich erst, wenn ich die Frage gestellt habe. Und wichtig, bei der Frage ist nicht die Antwort, sondern es ist die Frage. Wenn ich zu Jesus komme mit einer Frage, mit meinem Problem, das ist wichtig. Das, was er draus macht, das kann auch wichtig sein. Das ist schön, wenn ich mit einem Problem, mit meiner Frage zu Gott komme und er gibt mir eine Antwort. Das ist wunderbar. Das ist Gnade, dass Gott uns was in der Hand gibt, worauf ich mich gründen kann, aufs Neue. Dann habe ich den Eindruck, ich habe mein Leben ein Stück weit wieder im Griff. Für das Gefühl ist super. Wenn ich aber gefragt habe, habe ich ganz bewusst meinen Lebensinhalt und meine Sorgen, meine Probleme, meine ganze Existenz in die Hand Gottes gesteckt. Das ist wichtig. Das ist noch wichtiger. Dass ich mir bewusst mache, er ist der für mein Leben zuständig ist. Glauben heißt, ich kenne Gott, weil ich vertraue auf Gott aufgrund seiner Antworten auf meine Frage. Und Glaube heißt aber auch, ich vertraue auf Gott trotz meiner offenen Fragen. Das ist auch Glauben. Es gibt Techniken, wie man Besprechungen führt. Es gibt Techniken, wie man in einem Gespräch einfach diskutiert miteinander, wenn es um irgendwas abzustimmen gibt. Und es gibt ein Leitwort. Es heißt, wer fragt, der führt. Der leitet. Wer fragt, der leitet. Es geht darum, dass wenn du die Frage gestellt hast, hast du natürlich die Richtung gegeben, ja, in der Besprechung. Das kannst du christlich, das kannst du in deinem Glauben auch annehmen. Du kannst sagen, wenn ich bei Gott frage, führe ich mein Leben. Gott erwartet es nicht anders. Er erwartet nur so, dass du sagst, mein Leben habe ich nicht im Griff. Ich brauche seine Antwort, ich brauche seine Führung. Ich brauche zu wissen, dass er meine Frage in der Hand hat. Indem ich Gott frage, führe ich mein Leben. So kann man Gott kennenlernen. So kann man Gott kennenlernen. Was möchte ich dir geben am Ende der Predigt? Was solltest du nach Hause mitnehmen? Ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist, dass du eine neue Schöpfung bist und dass aus dieser neuen Schöpfung, was aus deinem Alltag entstehen darf und soll. Dass die Verwandlung, die uns verheißen ist in der Zukunft, die findet im Kleinen heute statt. Du darfst dich als neue Schöpfung sehen und dich nach dem richten, was Gott für dich vorbereitet hat. Er gibt Kraft dazu, damit du dich veränderst. Und du darfst genau in diese Situationen auch Gott fragen. Gott ist nicht einer, der damit rechnet, dass für dich alles klar ist. Dafür ist er viel zu weit oben. Und er weiß, dass du viel zu weit unten bist. Er weiß ganz genau, in deinem Leben gibt es viele Fragen. Stell sie ihm. Stell ihm deine Frage. Mach ihn wieder zum Zentralpunkt in deinem Leben, dass du sagst, er ist der, der meine Frage beantwortet. Das darfst du machen. Das darfst du mit allein machen. Das darfst du mit Geschwistern machen. Das darfst du im Hauskreis machen. Das darfst du einfach machen, dass du mit deiner Frage zu Gott kommst. Und so wirst du ihn kennenlernen. Und das wird dich verändern. Wir preisen deinen Namen, Herr, und wir danken dir, dass du dir vorgenommen hast, mit uns diesen Weg zu gehen. Dieser Weg der Veränderung, wo wir vom Alten ins Neue kommen, wo wir erleben dürfen, auch in unserem Alltag, dass wir tatsächlich mit dir zu tun haben und dass du in unserem Leben einfach Wunderbares bewirkst, damit wir wirklich so leben, wie es dir gefällt. Das bewirkst du in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Wir dürfen uns freuen, dass es kein krampfhaftes Leben ist, sondern ein Leben in Vertrauen auf dich. Lob und Preis und Dank sei dir dafür. Amen.